It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Na, ihr kleinen Reisebeuse, von euch kam schon vor längerem aus mehrfacher Richtung der Wunsch, dass wir uns mal mit dem Africa Eco Race beschäftigen. Und was eignet sich dafür besser als unser kleiner Rallye-Radiosender Dakar FM? Heute haben wir uns nicht nur zusammengesetzt, also der Grissi und ich, um zu besprechen, was das Africa Eco Race eigentlich ist, woher das kommt. Das ist wirklich eine spannende Geschichte, denn, kleiner Spoiler, es war im Prinzip am Anfang eine Art Dakar-Ersatz, als man die Dakar nicht mehr machen konnte und wollte. Und hat sich jetzt aber zu was ganz Eigenem entwickelt und entwickelt sich fortwährend weiter und ist vor allem eine große Größe am Rallye-Horizont geworden. Ist so, wenn man über Rallye-Rates spricht, was genau das ist, sprechen wir heute auch nochmal an, wirklich, ja, eine mindestens unter den Top 3, würde ich sagen. Und wir haben dazu nicht nur all unser Nerdwissen ausgepackt und für euch hier in den Podcast reingestopft. Nein, wir haben auch eine echte Africa Eco Race Teilnehmerin vors Mikro gekriegt, nämlich Vanessa Rook. The Girl on Her Bike ist, glaube ich, ganz vielen da draußen ein Begriff und sie hat sich die Zeit genommen, sich unseren Fragen zu stellen und ein bisschen zu erzählen. Dabei sind wir natürlich nicht nur aufs Africa Eco Race eingegangen, sondern auch über ganz viel mehr und es ist wie immer wirklich eine tolle Nummer gewesen. Das Vorgespräch ist natürlich auf Deutsch mit Chris und mir und da müssen wir natürlich ins Englische switchen, denn die gute Frau spricht ja kein Deutsch. Das wollte ich euch nur vorher sagen. Lohnt sich also auf jeden Fall beide Hälften dieser Folge anzuhören, aber vielleicht interessiert euch ja auch nur, was wir so über das Africa Eco Race gesprochen haben. Das könnt ihr natürlich auch so machen. Leute, jetzt ist aber wirklich Zeit für die neue Folge Bearscast und Dakar FM. Und ihr könnt diesen Podcast übrigens unterstützen unter patreon.com/bearsontour. Link ist in den Shownotes. Da könnt ihr ein paar Dollar oder Euros im Monat spendieren und kriegt zum Beispiel, diese Folge hättet ihr schon viel früher gehört als alle anderen. Das ist doch fein und ihr sorgt dafür, dass es noch lange Bearcast geben wird. Mann, ich freue mich, dass ihr da seid. Und hier ist der Howie und der Chris. Radio Dakar. Die Vanessa.
Und hier sind Howie und Chris.
Zurück im Studio, Leute. Waren wir lange nicht, ne? Dakar FM ist am Start. Echt? Freunde.
Ja, und jedes Mal grooven wir so richtig mit beim Intro, ne? Das könnt ihr zwar nicht sehen, aber jedes Mal holt uns das schon ab und stimmt uns das gut ein auf feinste Rallye-Thematik hier,
ey. Wenn der Drumroll kommt am Ende, ey, da fühlt man sich wie so ein bisschen Einlaufmusik beim Boxen, fühlt sich das an.
Ja, voll, ne? Oder? So, das ist, ja.
Ja, ja. Und da sind wir, Leute, ey, mit einem geilen Thema heute. Wir reden über das Eco Race, eins der ganz großen Events, kann man eigentlich sagen, oder?
Genau, und ganz wichtig ist mir zu sagen, na, das ist ja auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber es war auf jeden Fall ein Hörerwunsch, der sagte während der Dakar, hey, erzählt doch auch mal ein bisschen was zum Eco Race.
Ja.
Und jetzt ist die Dakar schon ein bisschen her. Ihr seht aber auch, wenn wir ein bisschen länger brauchen ab und zu, dann hören wir gerne auf euren Input und nehmen das auch auf. Auch wenn das ab und zu mal dauern kann.
Ja, ne? Wir sind nicht immer die Schnellsten und so, aber wir machen das ja auch alles ein bisschen nebenbei und tatsächlich, man glaubt es nicht, es hört sich immer an wie so Rumgequatsche, aber letzten Endes ist da auch immer ein bisschen noch Vorbereitung drin und gerade du, Grissi, hast zu mir gesagt, Bro, wenn wir das Eco-Race-Ding machen, ja, dann möchte ich gerne mit jemandem sprechen, der da wirklich Erfahrung mit hat, der da auch mitgefahren ist oder die. Und ich möchte ganz gerne auch mit ein paar Facts rüberkommen. So, und das ist schon ein bisschen unser Anspruch. Und wie ich dich kenne, hast du dich hier ganz wunderbar vorbereitet. Ich auch, zumindest so gut ich es kann. Ich muss natürlich zugeben, dass ich vom Eco Race durch dich überhaupt erst erfahren habe. Ich wusste gar nicht,
so, obwohl ich seit Jahren die Dakar verfolge natürlich und so, was Eco-Race eigentlich genau bedeutet. Ich dachte immer, da geht's um Spritsparen.
Der Eco-Mode so in einem Auto so, aktiviert.
So, wer am wenigsten Sprit verbraucht, so der gewinnt diese Rallye. Ganz so ist es nicht, ist dann doch ein bisschen was anderes noch. Und wir werden es hoffentlich...
Aber ist auch nicht so falsch, ne?
Ja, so falsch ist es eigentlich auch nicht, ne? Also nee. es geht schon um Effizienz irgendwie.
Geht um Effizienz. Und das Coole ist, weil du das gerade so ansprichst, dass er, ja, du kennst das nur um... Also über mich eigentlich, ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, ja, da sieht man halt schon, dass ganz, ganz vieles im Schatten von dieser Dakar steht. Und vielleicht können wir so ein bisschen diskutieren, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, dass es so ist. Also wir werden es nicht ändern, aber ich finde das schon ein spannendes Thema. Und in meiner Recherche ist mir aufgefallen, ich habe sogar schon mit zwei Leuten gesprochen, die da mitgefahren sind. Das eine hatte ich nur ganz vergessen. werde ich aber zu späterer Stelle nochmal drauf eingehen und darauf verweisen, weil das auch nochmal ganz cool ist.
Ja. Ey, bevor wir jetzt so richtig loslegen, ich habe zwei Dinge noch, die ich abarbeiten muss mit dir. Zum einen möchte ich ganz gerne Danke sagen für das Feedback, was immer so kommt für Dakar FM und auch die lieben Rückfragen, wann wieder eine neue Folge Dakar FM kommt. Ne? Also, dass ihr das alle so akzeptiert habt und sagt, Mann, der Bergcast ist für mich inzwischen mit dem Ganzen, also es ist ja so ein bisschen so eine Achterbahngeschichte, so... Dakar FM gab es ja schon ganz lange, ne? Und dann gab es noch die ganzen anderen Rallye-Formate, früher in deinem eigenen Podcast, ist ja alles so schön zusammengewachsen.
Genau.
Und dass ihr jetzt inzwischen für viele da draußen, ihr sagt, ey, diese ganze Rallye-Sparte, das ist inzwischen ein fester Bestandteil und wo bleibt eigentlich mal eine neue Folge? Das finde ich toll, dass wir das natürlich für uns irgendwie machen, weil es uns Spaß macht, aber dass es euch auch gut gefällt. Richtig cool. Dankeschön. Und wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann kann ich euch nur sagen, ne, hört doch mal hier ein bisschen zu, denn es ist wirklich geil. Es lohnt sich.
Also wir haben schon den einen oder anderen echt mit ins Boot geholt, ne, der dann 100%. Auch einmal sagte so, ja, ich kannte so irgendwie Dakar, klar war das so ein Begriff, aber mehr halt auch nicht. Und da haben wir echt schon viele gehört, die sagen, boah, jetzt haben wir Bock drauf und finden es spannend und gucken selber und dies, das und so. Also es lohnt sich. Bleibt dran, ey.
Ja, und du hast es eben ja schon so ein bisschen gestriffen, nämlich die Rallye Dakar, die ja auch Namensgeber ist, dieses Format hier von Dakar FM, die gewinnt eigentlich noch viel mehr Gewicht durch diese ganzen Stories drumherum. Dadurch versteht man erst Step by Step, wie wichtig eigentlich dieses Event einmal im Jahr ist. Dass es eben nicht nur so ist wie, keine Ahnung, ja, also alle vier Jahre ist dann auch mal die WM im Fußball so, ne? Und ansonsten, darauf läuft alles hin. So ist es ja in anderen Sportarten oft nicht. Und hier ist es ganz klar. So wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann, so jetzt aktuell gerade Olympiade in Paris, dass man so sagt, ey, wenn ich im Bereich Touren unterwegs bin, oder ich kann es jetzt, also ich konstruiere jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber dass man sagt, so alle vier Jahre ist die Olympiade und darauf läuft alles zu. So wie alle Straßen nach Rom führen dann doch, alles im Rallye-Zirkus hat irgendwie fast immer einen Dakar-Bezug. Immer. Und ja, sei voll, es nur voll. Ein Vergleich. Ja.
Ja. Das ist cool. Also es wird immer verglichen. Und es ist halt auch so, Willem, die Dakar FM-Hörer kennen den natürlich schon, der da mittendrin ist und sich gerade auf Dakar auch vorbereitet, der sagt halt auch, ey, du kannst halt 10-mal das Afrika Eco Race gewinnen. Du bist ein echt krasser Dude, aber es interessiert halt keinen so wirklich, aber du finishst einmal die Dakar. Und dann ist jeder so, wow. Und das ist schon so ein Punkt. Man sieht das auch in den Weltmeisterschaftsläufen. Also die wissen ja auch ganz viele nicht, klar, man kennt so die Rallye Dakar, aber eigentlich ist es von der FIM die World Championship der Rallye Cross Country Meisterschaft. Und da zählen so 5 bis 6 Rennen dazu. Die Dakar ist seit, ich glaube, 2 oder 3 Jahren ein Lauf davon. Und man sieht das aber auch, wenn du Teilnehmerzahlen mit der Dakar und anderen vergleichst, also nicht mal die Topfahrer, die Werkteams sind dieses Jahr wegen Kostengründen und so alle Rennen mitgefahren oder Verletzungen und so. Das hat, also selbst diese Weltmeisterschaft hat einen viel, viel, viel geringeren Stellenwert, auch der Gesamtsieg der Weltmeisterschaft, als der Sieg bei der Dakar.
Ja.
Und die Teams, ne, zum Beispiel die Sarah Greilinger von KTM, die ja auch schon da war, die sagte, ja, wir haben halt das Problem, bei der Dakar haben wir eine super Medien-Coverage, die Sponsoren, Fernseh, Zeitungsberichte und so, schaffen dann sogar deutsche Zeitungen drüber zu schreiben. Aber ansonsten hörst du ja ganz, ganz wenig aus dem Rallye-Sport, außer du bist da wirklich aktiv hinterher oder hast vielleicht irgendwie von Norbert Okenga, der auch schon hier war, das Pitwalk-Magazin oder so, dann kriegst du da mehr Infos. Und die haben halt auch das Problem, dass die sagen, diese anderen Rennen, die verschwinden halt komplett in der Versenkung. Da redet einfach kein Mensch drüber. Also die haben da echt so ein Aufmerksamkeitsproblem. Aber im Prinzip ist, finde ich, Olympia ist ein sehr, sehr guter Vergleich, weil also diese ganzen olympischen Disziplinen, das sind ja richtig, richtig viele.
Ja, voll krass, Alter. Also viele Dinge, von denen ich auch nichts wusste.
Breakdance und auch so BMX und sowas ist ja irgendwie olympisch teilweise. Und wo man dann ja schon, also die wahrscheinlich auch in der Berichterstattung zwar immer noch hinten anstehen, aber das ist schon so, ne? Die Dakar ist schon das, was so eine Olympia-Goldmedaille ist. Das ist so ein guter Vergleich für die
Motorrad. Wieso ist eigentlich Motorrad-Rally-Fahren keine olympische Disziplin?
Das ist eine gute Frage.
Danke, ist mein Job.
Das, ja.
Muss man wirklich mal fragen, oder? Ich meine, hey, ist Breakdance, was nicht alles olympisch ist inzwischen. Das, ne?
Und, ich glaube, es gibt keine Motorsportdisziplin, die olympisch ist.
Naja, daran wird es liegen. Daran wird es liegen.
Da machen die
zu großes Fass auf, wahrscheinlich, ne? Also kommt mir jetzt nicht da draußen mit dem Argument, also ist ja griechische Tradition, also ganz ehrlich, gebreakdance haben die auch wenig, glaube ich.
Die hatten Wagenrennen früher und so.
Stimmt. Weißt du?
Ja. Ich meine, dieses Jahr würde es ja auch sogar passen, ne? Paris, Dakar.
Voll. 100%. Also hier Olympisches Komitee. Einfach mal eine schöne Inspiration direkt von Dakar FM. Macht da doch mal was. Und wir würden uns auch als Berichterstatter vor Ort, würden wir uns anbieten. Für Kostologie.
Wir beide moderieren die erste olympische Marathon-Rallye.
Schlimmer geht immer. Ja. Wir beiden Dudes, ey. Ja, heute Eco-Race. Chrissy, ich habe dich jetzt eben gar nicht gefragt. Ich hoffe, dir geht soweit ganz gut, aber ist auch eine obligatorische Frage. Wir haben eben fast eine Stunde telefoniert schon und ich weiß, hast dich ein bisschen erholt wieder von Bosnien. Da müssen wir irgendwann nochmal drüber reden, auch auf jeden Fall.
Ja, da ist auch was in the making. Kann ich schon drauf freuen.
Ja, habe gerade im Hintergrund nochmal dem lieben Felix geschrieben, liebe Grüße an der Stelle, mit dem wir ja diesen Vorfolge gemacht haben und lass uns da jetzt nicht groß drüber reden, aber es war auf jeden Fall ein Riesending, ne, muss man sagen. Also von der Anreise bis zu, wie du wieder hier saßt und man kann es so sagen, es war alles dabei, oder?
Es war alles dabei, genau. Aber gerade auch so im Hintergrund, ich arbeite gerade zum Beispiel, dass wir mit dem Stefan von der Orga noch ein Interview bekommen und so dass wir da natürlich auch in gewohnter Qualität für euch eine schöne runde Geschichte rund um die Bosnien für euch haben.
Aber kannst du vielleicht ein Mini-Fazit ziehen, unabhängig jetzt von deiner Bosnien, die du gefahren bist, kannst du vielleicht sagen, war das insgesamt eine coole Erfahrung? Also ist die Bosnien so, wie es versprochen wurde?
Ja, absolut. Also ich finde, es ist eine total geile Veranstaltung. Ich fand die Organisation gelungen und gut. Ich fand Bosnien war mein erstes Mal auch so richtig Balkan. Ich war schon mal in Slowenien. Aber wirklich nur so ein Kurztrip und Bosnien war halt so das erste Mal richtig Balkan und mir hat das super gut gefallen. Also das cool. Land wahnsinnig toll, Essen gut, Leute super nett, eine schöne Stimmung da. Es ist auch, genau, du nimmst auch was mit. Also fand ich so für mich dieses zu sehen, was Krieg aus einem Land macht und wie lange das noch Nachwirkungen hat in einem Land und was für eine Scheiße wir mit diesem dummen Krieg machen. Weltweit, also jetzt nicht wir, aber das ist einfach heavy und also von dem her ist Bosnien ja definitiv was für alle Sinne. Es ist sportlich, fahrerisch toll, anspruchsvoll, Mensch, Land, Leute super, geile Landschaften. Man muss Steine mögen zum Fahren, ja, das habe ich schon mal gesagt. aber sonst auch fand ich das so das erste Fazit, was ich mal raushauen kann. Tolle Veranstaltung, kann ich empfehlen.
Ja, aber wie gesagt, da müssen wir nochmal ganz intensiv drüber sprechen, aber du hast mir schon so privat so einiges erzählt und mega krass, Alter, aber halt wirklich, also wirklich auch schon Rallye-Style, muss man sagen, ne? Also es ist keine Spaßveranstaltung. Ganz klar. Also was ich so rausgehört habe, gerade wenn du, wie du ja den Anspruch hast, auch, du bist ja, Hardtrack oder wie heißt das, wenn man den richtigen Track fährt? In Anführungsstrichen richtigen Track. Hörte sich aber auch wirklich so an, ey, als, weiß ich auch nicht, als kann man das nicht mal eben so machen. Sag ich mal so, ne? Da muss man schon ein bisschen.
Auf jeden Fall keine Einsteigerveranstaltung.
Ja. Gut, dazu an anderer Stelle mehr, nur damit ihr mal gehört habt, so, es hat stattgefunden und Übrigens, mich haben jetzt auch mehrere Anfragen schon erreicht. Howie, sag mal, du hast die ganze Zeit erzählt, du fährst TED Niederlande jetzt im Sommer. Wie war es denn eigentlich, ne? Ey, da rede ich, also ist jetzt auch nicht so viel Platz für. Ganz kurz dazu, ich rede da mit Carina demnächst drüber. Ich frag ja keiner. Ja, das muss ich leider sagen. Wie so einige Rückschläge musste ich den leider mitnehmen. Ich bin erkrankt in der Nacht, bevor es losging. Gott sei Dank dann und nicht erst danach, die Nacht, weil das wäre eine Katastrophe gewesen. Also die Mega-Kurzfassung ist, ich war 4 Tage komplett Knockout, aber so richtig, richtig dolle. Also so wirklich, dass wir reden nicht über mir ging's nicht gut, sondern wir reden über, ich bin froh, dass ich mit Atmen klarkam. Ehrlich jetzt. Also es war, ich weiß nicht, im Krankenhaus oder so das nicht, aber ich habe manchmal drüber nachgedacht.
Ich kann das ja sagen, ne? Also wenn du mal so eine Sache absagst oder nicht aufs Motorrad steigst und so, ne, das ist nicht so irgendwie, dass jetzt hier hier Männer schnupfen Kram oder so irgendwie. Nee,
wirklich nicht.
Dass da schon ein bisschen anders gelagert, sag ich mal.
Ich hatte richtig Bock, Alter. Ich hatte richtig Bock. Egal. So, kommen wir zum Afrika Eco Race. Kurz Akronym AER. Ja.
Genau.
Guter Einstieg. AER. Ja, soll ich mal einen Einstieg machen vielleicht, weil du kannst da tiefer rein. Ich sag erstmal, was ich so recherchiert habe vorher was ich weiß. Ja, ich versuche mal eine Hand zu nehmen an der Stelle. Und zwar ich hoffe, ich bringe sie durcheinander. 2008, da wurde die Rallye Dakar abgesagt. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war das wegen Terrorgefahr damals, oder?
Genau, ja. Es gab also tatsächlich eine konkrete Terrordrohung gegen die Veranstaltung.
Da war das noch in Südafrika, Südamerika.
Nee, da war es in Afrika, Nordafrika. Das war
Ist es rübergegangen.
So genau, war das, genau. Und das war dann der Auslöser, dass man dann im Jahr drauf in Südafrika gefahren ist. Südamerika, alter Schwede.
So ergibt es ja auch Sinn, ne? Deswegen ist das ja auch in Afrika dann gestartet. Und es gehört zur Rally Raid. Ja? Haben wir schon mal geklärt, was Rally Raid eigentlich ist?
Nee.
Also Rally Raid, korrigier mich, wenn ich falsch liege, bedeutet einfach Langstrecken-Rally im Großen und Ganzen. Und die bedeutet eben auch, es ist eine Rallye, die Offroad stattfindet. Anders als zum Beispiel ja eine Rallye auch auf der Straße stattfinden kann, logischerweise. Es gibt ja auch Oldtimer-Rallyes.
Art und Weise, wie so eine Rallye funktioniert. Ne? Also viele kennen ja so WRC, Walter Röhrl, Sebastian Loeb, Ogier und so weiter und so fort. Aus dem Automobilsport, wo es auch eine Deutschland-Rallye gibt. Und die funktionieren ganz anders. Man hat da zwar auch ein Roadbook, aber da werden die Strecken davor Probe gefahren und du hast dann sogenannte Wertungsprüfung. Das sind dann Etappen, die eine gewisse Kilometerzahl haben und auf dieser Etappe wird deine Zeit gewertet. Aber in der Regel hast du halt an einem Tag, wo du mehrere Etappen fährst und so eine Rallye geht dann irgendwie übers Wochenende und da fährst du halt eine irgendwie, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Etappen oder so. Und die Zeit wird addiert. Also im Prinzip ähnlich wie bei der Rallye Dakar oder so oder bei so einem Rallye Raid. Aber bei so einem Rally Raid geht das halt über eine Woche oder über 2 Wochen und du fährst viel, viel größere Distanzen und bei so einer WP, wo du dann, keine Ahnung, wo so eine Wertungsprüfung 20, 30 Kilometer ist halt bei so einer Dakar die Wertungsprüfung, die sogenannte Speziale, ist halt 300, 400 Kilometer oder so. Und auch von der Navigation her ein bisschen anders, weil du kannst dich auf der Dakar verfahren auf der Wertungsprüfung, die sind schon relativ gut abgesperrt, abgesteckt. Da ist das Roadbook mehr dazu da, dass du weißt, jetzt kommt die Kurve und du kannst diese Kurve so und so schnell fahren in diese Richtung. So mal ganz grob. Na, das ist, bin jetzt auch in diesem WRC-Ding nicht so ganz der Experte, nicht, dass ich da jetzt Quatsch erzähle.
Aber so grob versteht man das unter Rally Raid und da gehören dann die großen, also worüber wir hier auch ständig reden, da gehören so große Sachen, wie zum Beispiel auch die Baja 1000. Ne, ist Rally Raid oder jetzt Afrika Eco Race, worüber wir reden.
Da sagst du jetzt was, ne? Die Baja 1000, da sagen viele, na, ist eigentlich kein Rally Raid, ist eher ein klassisches Desert Race, weil du da eine andere Navigation hast. Du hast da nicht diese Rally-klassische Navigation, sondern die fahren nach GPS bei der Baja 1000. Aber es gibt die Baja 6 Days und das ist wieder eine klassische Rally in der Raid-Variante.
Okay. Aber zum Beispiel auch die hier ja in der Nähe stattfindende Rally Breslau. Breslau ist eine Raid oder Achtung, die klassische Pharaonen-Rallye.
Ja.
Heißt sie so? Pharaonen-Rallye, doch heißt so, ne? Pharaonen-Rallye, genau. An deren Reinkarnation du ja ja, kann man sagen, teilgenommen hast.
Also, ja, ist so. Ja, genau, ist so, definitiv. Ja.
Rallye du Maroc, ja. Abu Dhabi Desert Challenge und so weiter. Sonora, genau. Sonora, über die haben wir auch
genau,
schon.
Genau, Sonora zum Beispiel und so. Also
genau, das sind
große,
die.
Große, große Liste.
Okay, also, das ist eine Raid, eine Rallye-Raid und ich meine, ich bin sofort auf den Namen Hubert Auriol gestoßen, der ja bekannter BMW-Pilot ist. Und der hat die, meine ich, gegründet, die Africa Eco Race oder das Africa Eco Race. Und ja, es war, die fand erstmals dann 2009 statt und war im Prinzip erstmal eine Ersatzrallye für die Dakar. So war das erstmal geplant, so damit man weiter in Afrika was machen kann. Und verläuft immer noch auf den ursprünglichen Dakar-Routen, was sehr spannend
genau,
ist.
Genau, ja. Du hast jetzt schon so ein Ding gesagt, ne? Ersatzrallye für die Dakar. Und da sieht man schon so, als die Dakar wegging aus, also das ist jetzt so ein bisschen Gerüchteküche, als die Dakar wegging, ne? Also dass sie 2008 abgesagt wurde, konkrete Terrorwarnung oder Terrordrohung gegen die Veranstaltung, absolut legitim. Dass sie dann sich eine Alternative gesucht hat, wo eben ein sicheres Umfeld war, ja. Und dann ging es aber schon los, weil die Dakar, solange sie in Nordafrika war, die war ja so im Sinne, in diesem Spirit von Thierry Sebin noch, also der dieses Rennen gegründet hat, wenn man so in die Geschichte zurückguckt, das ist also schon nicht ganz uninteressant, glaube ich. Und zwar 1979 wurde die Dakar das erste Mal ausgetragen. Und das Krasse ist, man muss sich ja bewusst machen, dass Nordafrika ist ein sehr, 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 sehr armer Teil dieser Welt.
Ja.
Auch gerade der Senegal und so, wo die Dakar durchgeht. Und klar, man hat dieses Rennen, dieses krasse Rennen, diese Legende und so. Aber man darf nicht vergessen, dass die Dakar und auch unter Thierry Sebin schon immer ganz viel versucht hat, an diese Länder, wo sie durchgefahren sind, zurückzugeben. Also da gab es immer soziale Projekte, Wohnungsbau, Schulenbau, Infrastruktur. Ja. Die Teams haben auch viele Sachen dagelassen, die haben Medikamente mitgebracht, verteilt. Und das war immer sehr, sehr wichtiger Bestandteil dieser Rallye. Jetzt ist Südamerika auch nicht unbedingt für unbegrenzten Wohlstand und Reichtum bekannt. Auch da gibt es sehr krasse und schlimme Armut. Aber mit dem Wechsel nach Südamerika hat die Dakar das schon so ein bisschen verloren, weil sie auch viel Geld von den Ländern bekommen haben und sich bezahlen lassen haben, da durchzufahren. Und da die Gerüchteküche sagt, gab es eben schon ein bisschen schlechte Stimmung zwischen der Amaury Sports Organization, das ist die Veranstaltung ASO, die Dakar unter anderem durchführt. Und dieser Hubert Auriol war Rennleiter der Dakar, der war früher Fahrer. Und man sagt, das hat sie so abgespalten und gab es dann eben auch Streit über die philosophische, politische Ausrichtung der Dakar. Und daraus entstanden letzten Endes dann das Africa Eco Race mit dem René Metke und den Jean-Louis Schlesser noch, alle drei Franzosen und alles drei leidenschaftliche Rennfahrer, die Dakar gefahren sind und so. Und dann war auch Jan de Roy noch dabei, de Roy, den Namen kennt man auch eher mit
Gerard
de Roy. Genau, ganz berühmter LKW-Fahrer und der hat auch mit dann so dieses Eco Race dann mit geprägt, dann als es dann entstanden ist.
Und welche Rolle spielt denn eigentlich Monaco in dem Zusammenhang?
Ja, Monaco spielt eine relativ große Rolle. Und zwar ist die Dakar, wie du ja schon gesagt hast, sie fährt auf diesen alten Strecken. Also wir sind im Nordafrika, wir fahren durch Marokko, wir haben den Senegal, wir haben die Sahara. Und dann wurde eben das Fürstentum Monaco gewonnen. Ich muss jetzt mal in meinen Aufzeichnungen gucken, ab wann das denn ist. Und zwar hat man da diesen, wenn ich das richtig weiß, diesen Fürst Albert von Monaco so ein bisschen auch als Schirmherr für dieses Rennen gewonnen. Ja. Und seitdem startet das Africa Eco Race mit einem großen Showstart im Fürstentum in Monaco. Mhm. Also da geht's dann los und von da aus geht's dann eben weiter Richtung Wüste.
Also das heißt, wir haben eigentlich, wenn du schon sagst, es hat so ein bisschen, es ist auf den alten Dakar-Strecken unterwegs, es hat so ein bisschen den Spirit von dem echten Dakar von damals. Wir haben hier ähnlich Monaco spielt eine ähnliche Rolle wie früher Paris. Paris-Dakar, ne? So hört, ist ja quasi ein Slogan, kann man sagen, schon fast eine Marke. Ich habe ein Zitat gefunden von Fürst Albert II. Von Monaco. Er hat 2018 gesagt, it's a race with values, human values, eco-responsible values, a true and efficient aid for the children of Africa, and that is important. Das heißt, auf Deutsch ungefähr so, es ist ein Rennen mit vielen Werten, so umweltbewussten und menschlichen Werten und eine echte, effiziente Hilfe für die Kinder von Afrika, und das ist uns wichtig. Das heißt, dieser Charity-Gedanke, wie du eben schon so skizziert hast, war und ist ein ganz wichtiger Bestandteil.
Wenn wir darauf mal vielleicht noch eingehen wollen, ne, was die machen, die haben zum Beispiel bei einem Projekt unterstützt oder unterstützen immer noch, wo Millionen von Bäumen gepflanzt werden, um Länderbereiche wieder urbar zu machen und vor dieser Ausbreitung der Wüste zu schützen. Sie arbeiten zum Beispiel auch mit der Meioni Foundation, also die vom Fabrizio Meioni, dem berühmten Rallye-Fahrer, gegründete Stiftung, um da zu helfen. Die haben Schulen gebaut. Es gab auch mal so eine Kampagne, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Da haben die so kleine solarbetriebene Lampen, so ein kleines Solarpanel und dann so eine Taschenlampe im Prinzip. Das war irgendwie was, Licht der Hoffnung oder so, Light of Hope, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da haben sie und haben dieses Licht an die Menschen verteilt, weil es gibt da ganz viele Menschen, die haben keinen Strom. Das heißt, die sitzen, wenn draußen dunkel ist, sitzen die im Dunkeln in der Wohnung. Na, für uns mag das lächerlich klingen, so eine kleine, 5-Euro-Lampe mit einer kleinen Solar-Ding. Also würde man heute bei uns wahrscheinlich nicht mal als Werbegeschenk sich drüber freuen. Mhm. Aber für die Menschen macht das einen großen Unterschied da. Und also das ist nur ein kleines Beispiel. Und solche Projekte gibt es da eben sehr kontinuierlich. Das Thema Eco, also dieses Greenwashing, wir haben das bei der Dakar ja diskutiert. Mhm. Es ist so ein bisschen, ja, sie haben halt auch mittlerweile versuchen sie mit Solarpanelen und so den Strom bereitzustellen, dass sie nicht mehr so viel Generatoren brauchen und so weiter und so fort. Mhm. Es gibt da aber nicht so diesen Gameplan bei der Dakar, dieses CO2-neutral Mischen und so. Vielleicht ist das auch ein bisschen realistischer und ehrlicher.
Ja, wir haben über den Begriff Greenwashing im Zusammenhang mit dem World Rally Raid und so, haben wir schon mehrfach gesprochen, insbesondere mit der Dakar, aber... Ne, und Greenwashing einmal, und ich weiß gar nicht, gibt es den Pendant als Begriff für, wir sind Charity, wir sind Pseudo-Charity-mäßig, so, gibt es ein Pendant, so... Irgendwas Washing, Social Washing.
Ja, keine Ahnung. Ja.
Ich finde, man kann das so sehen. Ich finde die Kritik natürlich berechtigt so. Und wenn ein Fürst Albert da sagt, so, ja, also wir machen ja richtig was für die Welt, so, ich mache mir mal wieder meine Austern auf gerade, ne? Fahrt ihr mal schön nach Afrika. Ja, kann man so sehen. Ich tatsächlich habe da ein bisschen andere Position zu. Ich finde nämlich, und ich finde, das hat auch seine legitime Berechtigung, Daseinsberechtigung. Ich finde, also, Beispiel. Zum 14. Eco-Race, ne? Eco-Race, das war 2022. Da spendeten verschiedene italienische Fahrer und diese Charity-Organisation vom Africa Eco-Race spendeten einen sogenannten Tesorobus, der zuvor in Italien umgebaut und instand gesetzt wurde und so weiter. Es war ein Bus, der sollte dann, der wird seitdem im Senegal als Transportmittel eingesetzt für eine Wanderschule für Kinder und ein Waisenhaus da und so weiter und dient einem ganzen Dorf da inzwischen so ein bisschen als Hilfsmittel, um verschiedene Sachen so zu erleichtern im Tag und so weiter. Da kann man jetzt sagen, so, Alter, okay, ist ein riesiges internationales Ding und so, da sind größte Geldgeber drin, die saßen so, und ihr schenkt den Scheißbus. Das könnte man so sagen, ne? Ich finde aber, also verstehe ich die Kritik, verstehe ich und so, aber ich finde, ey, man könnte es auch ganz lassen, weißt du? Und die Signalwirkung von sowas, die ist nicht zu unterschätzen. Also ich finde, alleine darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, es gibt hier die Möglichkeit, den muss man eigentlich helfen da, und man kann mit kleinen Dingen schon eine große Wirkung erzielen. Ich sehe das erstmal positiv. Ich finde es erstmal gut, dass man das macht und dass man darauf hinweist. Und von daher Daumen hoch, finde ich. Man könnte auch einfach sagen, Alter, wir machen hier einfach eine fette Veranstaltung, kommen mit unserem ganzen Zirkus dahin, haben da unseren Rallye-Spaß, verdienen viel Geld mit Werbung und verpissen uns wieder. Aber sie machen schon etwas.
Was halt auch ein wichtiger Punkt ist, also dieses Charity-Thema ist das eine, und mit diesen ganzen Stiftungen und so, wo also auch gerade die Meioni-Stiftung und so, wie ich sage, das sind wirklich glaubwürdige und vernünftige Sachen, weil wie du auch sagst, ne, wenn da jetzt irgendein Promi sagt, wir tun da was und reißt sich dann die Austern auf und so.
Ganz kurzer Einwurf, man trifft immer wieder auf diesen, auf A Maid, die World Association of Children's Friends, die ist ja ganz groß drin.
Ja, genau.
Du hast eben schon gesagt, nee, ne? Nee,
nee, die habe ich nicht gesagt, ne? Die ist genau. Auch drin. Und weiterer Punkt ist, was ein großer Unterschied ist zu der Dakar zum Beispiel, weil bei der Dakar, die ASO, die arbeitet, wo sie kann, aus Prinzip nur mit französischen Unternehmen zusammen. Ah, ja. Nur wenn es gar nicht anders geht, kommt da irgendwie ein anderes Unternehmen zum Zuge.
Also das ist dieser Patriotismus mit drin. So ein bisschen.
Genau, und das würde jetzt ausufern, wenn wir das diskutieren, aber das ist auf jeden Fall so. Und das Africa Eco Race verfolgt da einen ganz anderen Ansatz. Das sieht man auch schön auf der Website, wenn man sich die Partner und so von denen anguckt. Die probieren maximal abzubilden mit Partnern vor Ort. Also auch sowas wie Catering, Organisation und so. Das heißt, dass natürlich auch sie versuchen, dass so gut das geht, die Ökonomie, die Wirtschaft vor Ort in den Ländern, dass da halt wirklich Teile profitieren. Da kann natürlich nicht jeder profitieren in dem Land von oder so, aber sie sind da wenigstens offen dafür und versuchen, dass so viel als möglich von diesem Umsatz und so halt auch in dem Land bleibt. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Unterschied zu einer Dakar, wo sagt, nur französische Unternehmen und eigentlich wollen wir auch noch Geld bezahlt bekommen dafür, dass wir durch euer Land fahren. Das ist halt so ein bisschen schon ein anderer Ansatz, könnte man sagen.
Ja, 100%. Lass uns doch, ich sehe schon, wie wir haben uns ein bisschen verquatscht gerade in den Rahmenbedingungen, da haben wir jetzt gut was zu gesagt. Lass uns doch nochmal kurz über die Rallye selber reden. Ja. Also eine richtige Insicht kriegen wir im Anschluss hier an unser Gespräch ja noch. Mhm. Aber wie ist es vergleichbar mit Dakar, so was die Klassen angeht und so? Ja. Ne? Also es gibt ja auch hier einspurig, halt, zweispurig LKW. Ne?
Jawohl. Und es ist halt eines der ganz, ganz wenigen Rennen, die wirklich vergleichbar sind mit der Dakar. Mhm, also wir brauchen auf jeden Fall eine FIA für Auto und Trucks oder FIM für Motorräder-Lizenz, also brauchst eine Rennlizenz dafür. Und gut, du hast dieses Bewerbungsverfahren und so, das hast du da alles nicht und auch nicht so eine Mediendichte, sag ich mal. Aber was man halt auf jeden Fall hat, du hast alles an Klassen, was du dir vorstellen kannst im Rallye-Bereich. Du hast die Motorräder, du hast die Quads, die es bei der Dakar jetzt übrigens nicht mehr gibt ab der nächsten Edition. Du hast LKWs, du hast die T1 und T1 Plus Prototypen, auch diese Klasseneinteilung und so. Mhm. Wobei die Prototypen da nicht ganz so stark vertreten sind wie in der Dakar. Mhm. Einfach weil die großen Werkteams fahren Dakar, einfach wegen dem Marketinggrund und das sind eher private Teams dann oder nicht so ganz die Werksteams, die das Eco-Race fahren. Aber du hast alles an Klassen und was noch ein großes Novum ist, es ist neben einer anderen Veranstaltung, aber die kennt wirklich kein Mensch, ist es meines Wissens die einzige Rallye, die über diese Distanz und über diese Dauer von so circa 2 Wochen geht. Alle anderen Rallyes sind so irgendwie 5 Tage, 6 Tage, so in diesem Wochenbereich, sage ich mal. Und das Eco-Race geht einfach über 2 Wochen und endet auch traditionell eben in Dakar am Lake Rose. Und von dem her ist es halt auch, was die Distanz und Dauer angeht, das einzige Rennen, was es da aufnehmen kann mit der Dakar. Und es ist halt wirklich auch vom Gelände her ganz, ganz klassisch das, was man so kennt. Du hast die Dünen, du hast die Wüste, du hast hier und da mal eine Oase, du hast diese große Leere, dieses Nichts, diese kargen Landschaften. Und das ist natürlich schon spannend und auch so von der Charakteristik vom Rennen her nochmal. Du bist, wenn wir jetzt ans Empty Quarter denken zum Beispiel. Bei
da musste ich auch gerade dran denken, ja.
Das heißt Empty Quarter, weil da ist nichts. Da sind ein paar Ölbohrplattformen und das war's so, ne?
Ja.
Und du hast natürlich auch, und das sagen auch viele Fahrer, dass wenn du da bist, du hast viel mehr Kontakt zur Bevölkerung als jetzt in Saudi-Arabien zum Beispiel. Weil die Menschen da leben in diesen kargen Gegenden und hast halt auch, also diese Konfrontation mit dieser Armut und so, das ist schon nochmal was anderes, weil du da viel näher dran bist und weil das halt auch eine Armut ist, die siehst du in Saudi-Arabien gar nicht. Also nicht, dass es da keine Armut gibt und Menschen, die unter schlechten Bedingungen leben, aber die sieht man halt nicht. Also von dem her ist das so moralisch, emotional Land erleben und so eine ganz andere Geschichte und viel mehr dieser alte Spirit, den die Dakar eben mal hatte.
Ja, das finde ich, das war mir gar nicht klar, dass es so krass ist, dass es so so nah an den Ambitionen der Dakar ist. Das ist mega cool, ehrlich gesagt. Und es ist auch super anspruchsvoll, ne?
Ja, Wahnsinn, sagen. Ne? Also auch ja, da fahren nicht irgendwie Amateure mit oder so.
Ja, ja, ja.
Sondern das ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Die Fahrer, die da mitfahren, die könnten auch locker Dakar fahren und würden da auch einen guten Schnitt machen. Also die, wo das Ding gewinnen und so, auf jeden Fall. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ja, zum Beispiel Team Yamaha, die sind ja raus aus der Dakar. Und Team Yamaha ist mit der T7 zum Beispiel das Afrika Eco Race mitgefahren. Und da so ein komischer Paul Tarras, den kennt der eine oder andere vielleicht, der macht ab und zu mal so ausgefallene Sachen auf dem Motorrad. Der ist da mitgefahren mit der T7 und war, ich glaube, sogar Drittplatzierter oder so, also relativ gut, weil zum Beispiel das Africa Eco Race hat eine eigene Big Bike Klasse, es gibt so eine Adventure Class, wo du so in diesem Rallye-Thema mitfährst und so ein Abenteuer hast. Aber es gibt auch eine Big Bike Klasse, die richtig gewertet wird, also die da richtig mitfighten und mitfahren, so. Also da hat das Eco Race sogar, finde ich, ein Gespür für einen Trend in dieser Rallye-Geschichte eben, dass das Thema große Bikes, also über einen Zylinder raus und auch größere Hubraumtendenzen und sowas, schon Gewicht hat und ein Thema ist für die Zukunft. Und das hat natürlich das Eco-Race dann hier Platz gemacht und Yamaha hat das halt auch genutzt, weil für Yamaha das natürlich wahnsinnig interessant ist, zu sagen, wir fahren Rennen mit einem Motorrad, was wir halt direkt unseren Kunden verkaufen. Und du siehst dann im Prinzip einen Paul Tarras Platz 3 im Eco-Race finishen und das ist so eine Win on Sunday, Sell on Monday und du kannst dann Montag zum Yamaha-Dealer gehen und sagen, ich möchte jetzt halt auch eine World Raid und so also irgendwie. Ja. Das ist natürlich unter Marketing-Sicht für einen Hersteller extrem interessant, das zu machen, dass er Motorsport betreibt, wo halt auch die Modelle dann, also natürlich ist das ein anderes Setting, aber wo du so ein Stück vom Kuchen haben kannst. Ne?
Ja, 100%. Und was mich noch, also eine Sache habe ich noch im Set, die wollte ich noch ansprechen, und zwar die Classic, ja, die Eco Race Classic. Was, weißt du was darüber? So, weil da wurde ich gleich hellhörig, als ich darüber was gelesen habe.
So ein kleines bisschen weiß ich was, aber wahrscheinlich weißt du da sogar mehr als ich dafür. Und zwar bei der Eco Race Classic, da ist das Ganze mit so historischen Fahrzeugen und sowas.
Genau, das ist, wenn ich mich nicht irre, ist es vor ein paar Jahren erst ins Leben gerufen worden. Ich weiß nicht, vor 2022, glaube ich.
Genau, irgendwie so, ne? Und du hast halt diese Classic- und Youngtimer-Wertung.
Ja, genau.
Und die ist ja auch eine Klasse, wo sich in der Dakar sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut.
Weil es diese Vibes hat, wirklich, von den 80er und 90er Rallye-Jahren, wo man mit alten, klassischen Maschinen halt fährt, auch Motorrädern, und auf den alten Strecken und so. Das finde ich richtig cool. Also das interessiert mich dolle. Und da machen tatsächlich auch viele, also zum Beispiel Ex-Rallye-Piloten fahren damit, ne? Weil es ist natürlich ein Gang zurück, es ist nicht auf diesem Geschwindigkeitslevel wie das originale Eco-Race.
Und es ist halt auch nicht das Terrain, wo
genau.
Also du hast halt einfach etwas materialschonenderes Terrain, dass dein Motorrad oder Auto halt nicht so komplett zerbombt wird, einfach so. Das ist auch nochmal so ein bisschen netter bei den Classics gestaltet, ne? Aber nicht, dass das langweilige Veranstaltung ist. Trotzdem anspruchsvoll und so. Also
gar nicht. Ja, und das find ich einfach mega cool, dass sie dem so Raum geben. Ne? Und das lässt so jemanden wie mir, der ein großer Fan der klassischen Dakar ist, lässt das wirklich das Herz höher schlagen. Also würde ich leider auch wieder nicht irgendwo als Stream oder so.
Ja, also schaubar. Das ist über so ein bisschen Ticker oder so. Und also mittlerweile ist es wirklich am besten, finde ich, Leuten zu folgen, die da mitfahren und so. Ne?
Genau,
und
das ist ein guter Tipp. Ja.
Da leite ich, glaube ich, schon mal so ein bisschen über. Und zwar eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe mit zwei Leuten gesprochen, die mitgefahren sind. Und der eine, um den soll es gar nicht so gehen, das ist der Joey Evans. Und zwar habe ich auf meinem, ganz, ganz am Anfang, das war mitten in der Corona-Zeit, auf meinem YouTube-Kanal, habe ich ein Interview mit Joey geführt. Und der hatte halt gerade Zeit, weil Corona, konnte keiner was machen und so. Und war für mich natürlich voll das Highlight. Das war auch mein allererstes Interview überhaupt, was ich mit irgendjemand gemacht habe, der so aus dieser Rallye-Welt kommt. Und das war für mich, also ist heute immer noch besonders für mich, mit solchen Leuten zu besprechen. Aber mittlerweile sind das ja schon 2, 3 Interviews so geworden. Aber das war das Erste. Und da habe ich ihn gefragt, weil er hat da relativ kurz davor hat er das Afrika Eco Race ist ja mit Lyndon Paskett zusammengefahren. Da habe ich ihn dann auch gefragt, hey, du bist jetzt beides gefahren, Dakar und Eco Race. wo sind die Unterschiede in der Veranstaltung? Ja. Und welche ist so ein bisschen deine Lieblingsveranstaltung vielleicht?
Ja.
Und das Krasse ist, was er gesagt hat, und da kommen wir auch wieder zu diesem Spirit-Thema, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Er hat halt gesagt, na, weißt du, Dakar ist halt, du musst um 16 Uhr irgendwo sein, du bist um 16:01 da und dann bist du halt raus oder kriegst eine Zeitstrafe oder so irgendwie, ne? Dann ist 16:01, bumm, bist zu spät. Halt einfach, weil die ganzen Werkteams mitfahren, viel Politik, viel Geld. Er sagt, und beim Afrika Eco Race hast du so diesen Spirit, die wollen, dass du ankommst. Da bist du irgendwo 10 Minuten zu spät an einem Checkpoint und dann sagen die, ey, komm, ja, passt schon, fahr ins Biwak und so, ne? Ja. Und das ist so auch dieser alte Spirit der Dakar, sag ich mal, ne? Wo das mehr so, ey, wir gemeinsam gegen diese Wüste, Platzierung kommt danach und Hauptsache ankommen und so, ne? Und hat er gesagt, und das hat ihm halt wahnsinnig gut gefallen, warum für ihn sogar das Eco Race so ein bisschen das sympathischere Rennen ist an der Stelle.
Das ist schön, dass du das nochmal eingebracht hast jetzt, ne? Weil das ist ja nochmal eine neue Sicht, eine andere Sicht auf das Race und sagt nochmal in a nutshell so, was das Eco Race eigentlich so besonders macht, ne? Gerade im Vergleich mit den anderen großen Rennen. Cool.
Genau, ja.
Mega, vielen Dank. Ja, und bevor wir jetzt gleich zu unserem Spezialgästin kommen hier, kleiner Tipp noch, es gibt bei Amazon Prime, bei Prime Video, gibt es die Dokumentation The Great Adventure, A Journey Inside Africa Eco Race 2022. Und leider braucht man da, ich hab's nochmal gecheckt, so leider braucht man da im Moment ein VPN, weil es aus Deutschland nicht schaubar ist, aber sehr empfehlenswert, sehr empfehlenswert. Ich habe es nicht ganz gesehen, ich habe reingeguckt, so sehr cool gemacht. Sehr, sehr cool gemacht, coole Einblicke ins AER und gerne mal auschecken.
Auf jeden Fall.
So, aber jetzt kommen wir wirklich, jetzt nochmal schöne Ankündigung für was ganz Besonderem. Chrissy, vielen Dank auch von mir nochmal, was du da wieder möglich gemacht hast, denn du hast im Prinzip eine echte Innensicht für uns jetzt nochmal im Anschluss.
Genau, das ist, und zwar da vielen lieben Dank an die Kate. Die hat nämlich den Kontakt vermittelt und
mal
zwar
wieder, Kate.
Ja, mal wieder, na, Kate, Liebe geht
Bear
raus.
Bear Hugs, ja.
Ja, und zwar an die liebe Vanessa Ruck, The Girl on Her Bike, gar nicht so unbekannt, ne? Kennt schon der eine oder andere.
Ja, und echt Follower am Start, ey. Ich hab sie mal ein bisschen verfolgt oder ich verfolge sie aktuell immer noch.
Genau, und die ist das Ding mitgefahren und da haben wir drüber gesprochen. Ich muss aber zugeben, wir haben so ein bisschen den Faden Eco Race verloren. Wir haben ganz viel über Vanessa auch allgemein, über das Rallye-Fahren und so. Seht's mir nach. Es ist
finde ich auch gar
so,
nicht schlimm.
Nicht
gar
so ein reines, schlimm. Aber fand ich, glaube doch ganz gut geworden. Und die nimmt uns da nochmal richtig mit in das Thema Afrika Eco Race. Übrigens auch an der Stelle auf ihren YouTube-Kanal hat sie, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt sind mittlerweile, aber richtig detailliert könnt ihr sie komplett begleiten über das Afrika Eco Race. Sehr emotional auch zu sehen. Und also Vanessa ist echt, wenn man guckt, was die schon gemacht hat, die ist wirklich tough, was die an Rennen schon gefahren ist und so. Und wenn man dann sieht, wie so ein Rennen jemanden mental an die Grenzen bringt, das ist schon spannend zu sehen und zeigt den Rallye-Sport von einer sehr beeindruckenden Weise, die einfach sehr interessant ist und ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde. Also, ja.
Ja. Lohnt sich sehr dran zu bleiben, liebe Leute. Dauert ungefähr jetzt nochmal ein Stündchen. Könnt ihr euch gönnen. Und wir sind eigentlich durch jetzt mit so einem kleinen Vorgespräch hier. Ich freue mich schon, wir haben noch einiges in petto, ne? Also hier kommt noch einiges. Vor allem die Serie Decoding Dakar wird fortgesetzt.
Ja, ey.
Da freuen wir uns drauf. Und wie gesagt, wir machen auch unbedingt was zu Bosnia jetzt und vielleicht noch kurz zum Eco Race. Das nächste Eco Race findet wieder statt. Ich meine, startet wird Dezember, oder? Dezember 2025?
Genau, die nächste Ausgabe ist, 25 ist es, glaube ich. Warte. Edition. Mensch.
Ende Dezember 24 bis Mitte Januar 25.
Genau, so, genau. So, so was. Jetzt haben wir es doch hingekriegt. Ey, haben wir die wichtigsten Informationen mal wieder unterschlagen.
Genau.
Aber so läuft es hier ab und zu.
Also schaut euch das gerne an und hört euch vor allen Dingen jetzt das Gespräch mit Chrissy an, was wirklich zum Teil ganz schön unter die Haut geht. Bro, dann vielen Dank fürs Vorgespräch und bleibt schön sauber da draußen. Wir hören uns in der nächsten Folge Bearcast, Dakar FM oder beim Rallye Talk mit dem Chrissy zusammen. Ciao.
Auf jeden Fall. Bis dahin, macht es gut, haut rein. Yes, so hello everyone. Now I switched into English, and as promised, we have a very, very, very special guest today. It's kind of a bit of a legend for me, to be honest. So, Vanessa Rook, the girl on a bike, really cool to have you here.
Thanks so much for having me on. It's an absolute honor.
Yeah, it's so cool. And to be honest, I'm one of the guys. Rally sport is kind of a niche anyway. But I'm always telling that we need more female riders there. So I just empowering every time all the girls or ladies who listen to go ride rallies. And it's really cool to have now you here because you've done so much for the sport, so many rallies. We will be talking about a little bit of your career and, of course, about the Africa Eco Race because this is the second part of the Africa Eco Race special. And we are doing, and it's really cool because you've done Africa Eco Race this year. And but maybe I think there won't be many riders out there which are interested in rally who don't know you, but maybe you can give us a quick introduction of yourself that everyone knows who we are having on the show tonight.
Amazing. Yes. So I'm Vanessa Rook, and I'm a motorcycle rider, racer, adventurer, and more recently a 4x4 rally car driver. I also do a lot of motivational corporate speaking as well, and I've pretty much got a life surrounding and addicted to motorcycles and a social media following that helps enable me to do that. A lot of people look at the sort of races that I'm doing and presume that I've been riding since I was a little kid, and that's something that I'm really, really keen to try and make sure people realise that I haven't actually been riding that long. And my biggest message out of that is that it's never too late. You can get up and go learn and get into motorcycle riding, off-road riding, even rally riding at any age. You can upskill and go do it. So I actually only really started getting into motorcycles following a pretty life-changing accident in 2014. I had a 7-year recovery from that with a reconstructed right shoulder and right hip and a lot of dark days. And that was physical and massively mental. My mental health took probably more of a hit, actually, than my body, despite 2 reconstructed body parts. And during that recovery, which was very much like a roller coaster, highs and lows, one surgery a year for 7 years, I discovered motorcycles. And I'm guessing by the sort of people listening to this, you'll probably be able to relate when I say, no one warned me that motorcycles breed. Like, when you get one, suddenly you want another one. And it's like N plus one. And they're like, there's totally different types of motorbikes. And it's okay to buy another one.
Yeah.
And it's kind of escalated. I only started racing back in 2021. And my first big race was Red Bull Romaniacs. And since then, it's kind of escalated.
Wow. I totally understand that. So we have kind of a saying here that so if you ask me for the right amount of motorcycle, it's always the number you have plus one. Really cool. But how did that happen that you got into riding bikes in your recovery, in your way of recovery? Because it's, I think, kind of a special thing because more people were like, okay, the way of recovery, I've got to physio and doing some training and becoming maybe more careful and don't jump into another kind of a risky sport. So how did that happen?
It definitely wasn't a natural journey, and no, my mum was not happy about the situation. Basically, before the accident, I cycled to work. Every day, rain, shine, snow, hail, that is how I got to work on my commute into the city centre in Oxford. Post-accident, physically, I was not able to get on a bicycle, and I was really struggling with the traffic, the parking, the time getting to work, all of that. And I came up with the idea that I should get a motorbike. And bearing in mind that I was actually clinically diagnosed with fear of the road, I legit had a pretty horrific accident, and the mental health side has been really, really, really challenging.
Yeah.
But anyway, I came up with the idea that I wanted to get a motorbike to commute and I'd skip the traffic and save money on fuel and parking would be really easy. And it was this genius idea with a gin and tonic on a Friday night. There was a perfect bike in my town, a Suzuki Bandit 600.
Oh, well, went to look at it. It was a really cool bike to start.
So. Yeah, it was a beautiful bike to start with. Low, quite light and agile, friendly power, looked badass. Went to see it with my husband the following day, bought it. Went and sorted out some bike kit, and then I had to ride the thing. And that's the bit I guess I can't underemphasize how hard that was. You know, all of my natural instincts told me not to get on that bike. you know, I nearly died on the road. Why on earth would I be wanting to get on a motorcycle? And if I'm completely straight, I had and have had many meltdowns on a motorbike where I've freaked out, I've been overwhelmed, I've had sort of almost like anxiety attacks of some kind, crying. And the first 10th, 50th, 200th time and more, it was hard getting on that motorbike. But I couldn't let the woman that hit me control my life and my future. Like, I had to overcome it. And fear is very much something that we can shift.
Yeah.
When you're scared of something, you can expose yourself to it gently and you can shift and normalize. You know, think about 7 years ago, 6 years ago, I would have had my heart racing riding down a curb on a motorbike.
Yeah.
Like a curb on the side of the road would have scared me. But you ride down the curb, you do it in a controlled manner, maybe with someone standing nearby, and you go, oh, that wasn't so bad. You ride down a curb again. And then suddenly you're like, you know what? I can ride down a curb. I'm okay with this. And you then think, oh, maybe I'll do a slightly bigger curb, or maybe I'll try rolling over a little stick. And then you push your boundaries of where your fear line is, where your skill level is, and you can move it. And I knew that if I kept putting myself out there on the road and tried to normalize myself, get my trust back in the highway code, eventually I wouldn't get as freaked out. And I mean, I'm 10 years on from the accident now. I still have moments of flashbacks. That's okay. Yeah. I went through a lot of trauma, but I was really dedicated and determined that I was not going to let the accident really control me and stop me. And it was killing me getting to work. So I got this little bike to commute. It's worth mentioning that over the 7 years, there were months and months, years where I couldn't ride a motorcycle. It was down days where I was, you know, bedbound or had the shoulder surgery. Obviously, I couldn't ride a bike. But the higher periods between the surgeries where I was a bit more physically able, I was able to get on the motorcycle. And then it kind of then developed and it's been a series of stepping stones. My husband and I ended up getting two Harleys on an afternoon demo for a wedding anniversary. My husband had been in Afghanistan. He's in the Royal Air Force for our wedding anniversary. And so when he got back, thought...
Thanks for our service, by the way. So,
So I thought I'll just get two Harleys for an afternoon, just as a little post-anniversary thing. And I was obviously at the higher point between surgeries at this point. And then it really escalated. We went from no intention to buy to ordering two Harleys in a week. Like, call it the early life crisis, whatever you want to call it. But looking back, my goodness, that was probably the best decision we made for my mental health recovery. Because I was at a point in life where I was an extreme sport junkie before the accident. I was a kite surfer, wakeboarder, snowboarder, horse rider, rock climber, mountain biker, everything in life, lifestyle, friendships, everything was around sports. And once I was back at work, I probably had about 2.5 years off work in total over the first 5 years, I believe, something like that, a long time. Once I was back in work after each surgery, I did not see the point of using my holiday and my hard-earned, you know, time off to do what? Like, I can't do anything fun. There's no way I want to go on a spa break or a city tour.
Yeah.
And the Harley was suddenly this platform where I could have some adrenaline, some wind in the hair, some adventure, without needing to be physically fit or able. And it's normally non-bikers that go, what, how can you ride a motorcycle when you've got, you know, dodgy shoulder and hip? And it's like, sorry to, I don't want to cause any offense, but look at the fat old people that ride motorbikes, especially if you look at some of the brands.
Yeah.
You don't have to be incredibly fit to sit on a cruiser in a comfy open seat position and hit the open road.
Yeah.
And it became like a new lifeline. I suddenly had a purpose again. There was something fun that I could do. Husband and I did probably 25,000 miles over the next 2 or 3 years between surgeries. Yeah. And it was our holidays, our weekends. And I suppose the fire inside me, the adrenaline junkie, the extreme sports, was always wanting to come back.
Yeah.
I had a lot of expectation management on my body. My body is not the same. I have chronic pain that I live with every day. My body is very different now than it was. And for me to go back to kite surfing, I've got expectation management. I'm always going to be criticizing myself because I'm not as good as I used to be, or it hurts and I can't do it like I used to because I've got the same ability. Whereas motorbikes are this completely new thing. I don't have the comparison of how I used to be. And it was like, well, I've fallen in love with motorbikes, but how can I get that burn, that adrenaline, the physical sweat, that you get from sports?
Yeah.
And I was like, I know. I'm going to go off-road. And I came up with this idea 2 days after my first hip surgery. So it was my third surgery. I was bedbound. I couldn't even go to the toilet on my own. Like, I was not in a good way. And I turned around to my husband in the morning, where I rolled awkwardly, and I was like, can I get a dirt bike? And he's like, what? Look at you. And I was like, I know, but I really want to get a dirt bike. And so literally surround yourself with people who say yes when you come up with crazy ideas. Yeah. My husband was like, okay, let's find you one. And we did some research. We went out and got me a WR250 four-stroke.
Nice bike, yeah.
Yeah, beautiful bike, but it was very big and heavy. It was 5 months till I could even sit on it, but it was sat there as a goal and a reminder every day when I wanted to quit, when I wanted to give up and I couldn't find the energy to do my physio. And that was a really powerful thing to help like motivate me through my recovery. Once I then was able to ride it, I still remember the first time I rode it. It was in Oxfordshire in the UK, which is pretty much just grass fields and ruts. Mm. Like, that's nothing fancy, nothing technical. My goodness, you think you know how to ride a bike on the road, go off-road? You have not got a clue how to ride a motorbike. It is a completely different
game. Understand. So I just remember myself when I bought my first dirt bike. It was a brilliant idea of buying a 525 Beta for the first off-road riding bike. So, yeah. Super stupid.
Monster.
Really, it was a monster, like a fire-breathing thing which wants to eat me alive. And I was thinking, now I got an enduro bike. This off-road stuff must be easy because this is built for it. But it wasn't.
Yeah.
Oh, man. But so far, really get goosebumps. It's such a cool story. And there's so much insight. So I'm really sorry for your accident and for that you will have this constant pain and all that stuff. But it really shows how important it is to push a bit your boundaries, to work on a kind of mindset thing. And what you can achieve with it. So really, really appreciate it for sharing it. And that's quite of a inspirational thing. So, and I think the beautiful side of the motorbike thing is that nearly everyone can find something in this motorcycle world, to set goals, to push boundaries, to get some motivation out of it. And so that's, doesn't matter if it's road riding, if it's rally riding, if it's whatever. So it's really an open field.
Yeah, I totally agree with that. And there's so many different types of motorbikes, and it's I think I definitely get some people judging me when I say that I live in managed pain and I can't race without painkillers and considerable management of it, etc. And people can sometimes, not many, thankfully, be quite criticizing or judgmental of my choices with what I'm facing with my body. And to me, obviously, I don't care what they think. I've got to do me. But I know that my mental health would be so much worse if I just gave up and quit. And yes, I have to fight through some pretty colossal barriers to get up and do this and try and fight to be fit enough to even be on the start line, let alone what I've got to get through to make the finish line of, you know, races like the Africa Eco race, 13 days, 6,000 kilometers. Wow. Like, it's a big feat. But I feel alive.
Yeah.
I was stuck in a bed not that long ago, and I can get up and I can go and make the most of every day. And every day that I can do that, I intend to keep doing that. Yeah. I'm not going to let it be an excuse to give up or just wrap myself up in bubble wrap and cotton wool and sit and watch Netflix.
Yeah,
I've still got a life. I'm very grateful.
So cool, yeah. So, from my side, so I've got mental health problems, so suffering from depression, but it's all in a good manner so far with therapy and stuff like that. But the experience I've done with rally riding and riding dirt bikes off road, where you push your boundaries, where you're stuck in the freaking middle of nowhere and you can't stop and wait for someone to come by, so you have to grit your teeth and push through, and that develops kind of a mental strength in myself to push through tough times in life, which can happen from many different ways. So that's quite a lesson for me, which I love when I go out off-road riding.
I totally hear you there. The shift in perspective rally gives you is incredible. And I love that you have shared that you have mental health issues. I think so many people pretend that they're fine and don't want to talk about it. And we should be completely open. There's nothing wrong with talking about mental health. It's something I definitely manage regularly with my pain as well. And there's something about pushing yourself through the extremes in motorcycles that you've just kind of said as well, that just makes you feel so alive and also shifts your perspective. A really fun, random example. Not long ago, I couldn't stay home alone in our house. We live in a really rural place. Like, if you stood in my garden and screamed, it's highly unlikely anyone's going to hear you unless there happened to be a dog walker going past in the woods or something. Like, we don't, we're rural. And so I was scared being home alone. If Alex was going to be away, I'd have to borrow my mum and dad's dog so that I had company. I'd be pulling all the curtains and locking the doors before it got dark and freaked me out. And then I did the Tunisia Desert Challenge, which is an 8-day, very, very technical rally, extreme rally raid. So the complexity of the terrain is brutal. Some of the toughest sand in the world in Tunisia. And the navigation is also very, very tricky.
Okay.
Well, and I had a day where I got stuck in the sand dunes and I had an electrical fault with my bike, could not get my bike to start. It was quite near the end of the day. I was 3 kilometers from the end of the dunes. There's a whole, you can watch the whole YouTube of this as well. Yeah. There's a full series. And I ended up being like, I'm going to be in the dunes overnight. 32 vehicles, competitors got rescued that day in the event. And I was one of 16 motorcycles that got rescued. I was the furthest of them all. But I was 7.5 hours in the pitch black in the dunes on my own. And thankfully, I had about 45 minutes of light before it got dark. Obvious of light before it got dark. And I used that time to gather anything I could find to burn. And like sticks and bits of grass and twigs without losing sight of my bike in the dunes. Because if I lost my bike, no one would know where I was. That was bleeping for them to come find me. And I got, you know, I got all my safety kit out. I worked out how much food I had, how much water I had. I made a little sort of bed with my airbag and made this little fire. Last minute, I got the fire lit. And I should have been terrified. Like, I'm in the middle of the sand dunes, completely on my own. It's, honestly, it's terrifying. Like, the boogeyman, sandman, legit is real. Like, you start to hear things and see things. And I should have been terrified, but I do a lot of mindfulness, which helps me cope with my pain. And I kind of went, right, Vanessa, you're in this situation. You've chosen to be here. You know, this is the risk of rallying. You're here. What can you do right now? And that's where I went into action mode of lighting the fire. My head torch wasn't going to last all night. I wanted warmth. It's freezing in the desert at night.
Yeah, it's freezing.
Take control of the situation. Yeah. What can you do? And then when you are starting to freak out and the anxiety is building, go, come on, you're okay. You're not cold. It's not dark. You've got company of the fire. They're coming to get you. You're not injured.
Yeah.
You're absolutely fine, Vanessa. And actually, through focusing on the situation of what I was actually facing, I was able to stay completely calm, which blew my mind. When they did finally come and rescue me, they were like, what? You've got a fire? And I'm like, well, why else would it be compulsory to carry a lighter? And they were like, I mean, fair point, but like, that's genius.
Wow, so cool. And to be honest, anyway, being in a desert is anyway, it's a very special thing. It's dead silent there. So if you haven't been to a desert before, you can't imagine. But if you switch off the engine and put off your helmet, it's totally silent there and it's pitch black night. So
it's like dark, like there's your eyes are closed dark. Yeah. I've never experienced dark like that. But since that day, I can be home alone, don't have to lock the doors. I can go for a run in the woods on my own. Totally shift my perspective.
So I think rally is one of the greatest therapy forms you can do in life. So
Yeah, well, it makes everything else seem easy.
Yeah, that's so cool. So but let's step a little bit back to your 250 dirt bike. So how did the journey take off from there doing the 6 days and doing the rally stuff and then all that thing?
So the Yamaha turned out to be too cumbersome for me quite quickly with the hip. I couldn't even kickstart it. So every time I wanted to start the bike, because it was my bad hip side, I had to get my poor husband to come and kickstart it for me, which it isn't really a very feasible situation, but it was also, it's quite a heavy four stroke. So did some research and swapped it. I think I was only able to ride that bike for about 5 weekends until I realized that my hip was really not okay and I needed more surgery. So it was a very brief encounter, but it was enough of an encounter to know that I really like dirt bikes. So we did some research and got me a KTM EXC 200, because it's an older model, and much lighter two-stroke, and it was so much better, but it still had a kickstart. So it was then like, I still need my husband, I can't kick it. So we then swapped it for one with the magic hip saver button, i.e. electric start. And over, you know, the following, you know, months, years, as between the surgeries, we would just go out green laning. We had some amazing lanes around where we lived and going down to Salisbury Plain, Wiltshire.
That's so cool that you can do the green laning stuff. So in Germany, you're kind of lacking and missing some opportunity like that. So it's really rare, but the green laning stuff, really cool.
There's some fantastic green laning in the UK, especially if you go across to Wales. There are some really great trails, and some trails are gnarly too. Like there's some trails that I look at now that I can get up and down on sort of not effortlessly, but it's not like a 2-hour ordeal trying to get up it. And I think how long it used to take us to get up there. Like, it's really cool to see the development of the progression of riding. And I think we went to a couple of sort of enduro training areas like Werndoo Quarry, Cone Quarry, and we met people, we would ride with people, and generally they were always considerably better us than riding, so we'd get good tips, have a really good time. They'd be able to look at our riding, me and my husband this is, and sort of know, yeah, you're ready, try that hill, or no, not ready for that one, try this one. And it really helped us develop and learn. And then I think one of the key moments was I was out at Toro Trail in Spain. So Toro Trail are one of those kind of enduro holiday places. They've got a villa and a fleet of bikes and you can go out and do enduro riding. And I had the opportunity to do half day training with Paul Bolton. Paul Bolton is one of the pro hard enduro riders. And we did some practice, really lovely guy and a very good teacher. And he was like, you need to sign up for Valleys Extreme. And I'm like, what? What's Valleys Extreme? He's like, oh, it's a hard enduro event in South Wales in the UK. It's probably the toughest hard enduro event in the UK, but I think you would love it and do really well. I'm like, it has extreme in the name. I'm going to die. No. Anyway, over WhatsApp, over the following couple of weeks, he manages to persuade me. And so my husband and I sign up for the Saturday like test ride where you don't do the race, but you get to have a practice play on part of the lap, and we set the goal of just trying to make one lap. We loved it. I think we did like three laps. It was amazing. Then the marshals were all like, you need to sign up, you need to do the race tomorrow, like sign up, come on, you're here already, you've got the bikes. And we're like, oh, okay. So we then spend the evening in probably pouring down freezing cold rain in South Wales trying to change tires in the car park because we didn't have good enough fresh tires to do the race. And then again, we set our goal of just making a lap. And anyway, we did a lap and a half, which meant we had a silver finish. So it grades you based on how far you get round. One lap is a bronze, 1.5 laps is silver, and 2 laps is a gold finish. Absolutely loved it. Like, it's disgusting. Like, there's rock gardens and skips and all kinds of horrible, snotty stuff that you've ride through. And it was kind of our first proper experience of competition. We'd done a couple of little enduros and some hare and hounds, but we were like, this is amazing. How can we do more hard enduro? And we then heard about Red Bull Romaniacs. We had a 3-hour drive home from this event and we'd signed up by the time we got home.
It's so cool.
No, it's suicide.
it's amazing. I totally understand. So I've done my first enduro race ever a few weeks ago, and I totally fall in love with it. So this whole kind of racing setup, it's just I don't care about my position in the overall classement. I don't care. But this whole feeling, getting in the paddock, everyone gets into the start position, so, and the whole setting, I totally love it. Kind of clears your mind and you're just in this focusing, and it's amazing, and you're fun on the bike and good camaraderie, so really cool.
I agree with that, although I hate start lines. I'm like a nervous wreck, want to cry, not want to. I hate start lines.
yeah
So anyway, we signed up for Red Bull Maniacs, and I promise you, I'm not over exaggerating when I say we 100% did not have the skill. We didn't have the right equipment. I don't believe we even had the right bikes, but we had just shy of a year to figure it out. And that was the best way to motivate yourself. Put your money and your goal in the diary. And then every weekend when you're like, what should I do? You'll be like, I need to go train on my enduro bike because I'm going to Romania soon. We survived, made it to the finish line. I think the year I did it was 2021, and there were, you know, 500-600 guys like there normally are, and there were 6 females that year. Real big push to all the girls that are listening. We can do it too. It's, you know, brutally hard for everyone, but girls can do it as well.
Yeah, for sure. Definitely. Wow, that's cool. Really, really cool. And so from there, I mean, you've been already infected at this point, and so no chance. And so how did the turn then got you into the rally stuff?
Okay, so basically I got sort of challenged by someone that you should try rally.
Yeah.
And I was like, okay. And I'm going to be really honest. I did not grow up around motorbikes. I didn't, you know, as a young kid dream of doing the Dakar, or I don't think I'd even have known what rally was 8 years ago. Like, seriously, this is a whole new world to me. And so someone said rally, you know, you go to North Africa and you follow a road book and it's pretty cool. And I'm like, I like that. I'm quite resilient when it comes to endurance.
Yeah.
I'm not necessarily the fastest, but I will keep going. I'm a fighter. I'm not like the sprinter kind of thing. And I thought, okay, that sounds cool. And from doing Romaniacs, I then had, I think, 3 months to when I then signed up to do the Qatar International Baja. Uh-huh. And then I was literally bouncing from Qatar to Rally de Maroc. And Rally de Maroc, which is one of the Dakar qualifying rounds, is going to be my first big desert rally.
Oh, wow.
But I got injured on the finish line at Romaniacs. I hurt my shoulder.
Mm.
And so I had 6 weeks where I couldn't train. And so my three-month period to transition from doing hard enduro into rally, road book, etc., basically went completely out the window. I managed to do a couple of mini days doing road book in the UK, just enough to be like, okay, I think I get this. But I'd never ridden in sand. I'd never been in a rally. I'd never been in the dunes, desert, etc. And I'd never done road book. And it was all straight in to this event in Qatar. And the plan was to do it with Patsy Quick. So Patsy Quick is the first British female to ever do the Dakar.
Mm-hmm.
Legend in the rally world as a female.
Yeah,
for sure. And she said, look, I'll coach you. You know, let's do it together. We'll ride it together, etc. And I'm like, okay, this is going to be fine. There's a full YouTube series of this one as well. And anyway, on the start line, she basically turns around and goes, right, Vanessa, you do the rally. Pretend I'm not there, but I'll be behind you somewhere. And I'm like, what? I thought we were doing this together. And I have a full nervous breakdown. Like, I'm in tears, freaking out. Anyway.
Yeah, totally understand.
I survived. And it turns out that I'm actually really good at road book. My brain really gets road book. And it's not about speed, road book, because if you're going fast in the wrong direction, it's a complete waste of time. Like, you've got to be accurate. One of my strengths in rally is my navigation. And anyway, I did that. Then I went on into Rally de Maroc. And by the end of this, I'm very much in love with the desert. There's some kind of sadistic adrenaline, vulnerability, excitement about being in the middle of the desert. Completely on your own.
Totally. Agree.
Being sat there on the top of a peak of a dune. And sometimes these dunes are like 400 meters high. They are colossal. Yeah. And you can have days. I think my longest day of dunes was 90 kilometers of dunes in one day. And there was a day in Africa Eco Race, which was 90% sand.
Oh.
So not all dunes, but 90% sand.
Drains everything out of you. So, So I've never done real dunes so far. Lots of sand riding, and in South Africa it was kind of semi desert. We've been So that's just on the list, I guess, for next year, doing the first desert stuff with dunes. Really excited about that. But amazing. I just can't imagine from riding the sand that even is not getting close to dunes, but that it so can be so exhausting. And you have to do the navigation. It's just not blasting through the dunes and having fun. So you have to do it in the right way. So, wow.
Yeah. The this dunes really are, cool. I must want to say the dunes are like my nemesis. They terrify me. I've been stuck in the dunes twice. There was another day in Tunisia where I had a pilot error. I burnt my clutch out.
Yeah.
Clutch is a really tricky one. There's a learning curve when you speak to a lot of experienced rally riders. I don't think there are many of us who haven't done a clutch at some point in our life.
Yeah.
You basically don't have a clutch in the sand in the dunes. It's like, let go, dump it, second gear. There's no clutch. You don't even cover it. No clutch. Did you burn it out? Anyway, I got stuck in the dunes. I'd had 2 hours sleep that night because I'd just been recovered from my campfire in the dunes. Got 2 hours sleep. My mechanics ordered my bike back on the start line, and 4.5 hours into the next day, things were going really well. My riding felt so much better. The dunes were flowing. Yeah. And then I burnt my clutch out, so I obviously wasn't going that much better. But it's all a learning curve. And I got stuck in the dunes in 48 degrees heat for 7 hours. And I had my, you know, my emergency blanket to try and make shade. And other competitors were throwing water and food at me out of the trucks, etc. But my body just shut down. And I ended up having to call for medical evacuation. And I got in a lot of trouble from the medic team for not calling for help sooner. I was very close to not being with us, and someone died the day, a couple of days before in that rally from the heat, so it was quite scary.
I've heard about that. It was quite of tragic.
I mean, the reality is there's a lot of these races, it's quite common that someone doesn't come home. I think that it's a things that give you the most satisfaction when you make the finish line tend to be the things that are the hardest, and things that are that challenging come with risks, and it's part of the risks that gives you the thrill.
Definitely, I think so too. Nothing to lie about, so that's how it is, so for sure.
But so after those dune encounters, the dunes are like my nemesis. Like every rally I've done, when I know that we're going into the dunes, like, you know, day three you reach the dunes in Mazuga and you're like, we've got dunes today, I am a nervous wreck. I want to vomit, really, really freaking out. And I'm actually pretty good in the dunes. There are sections where I will catch up with other people. I think maybe the fact that I'm light is a little advantage as well. I've got really good balance and quite good at reading them. But my goodness, I just get so nervous. Yet they are my most favorite thing in the world. Like, put me in the dunes, please. But I'm terrified of the dunes. Like, same emotion.
It makes no sense, but that's a good thing about rally sport. It doesn't make sense at all if you quite put a logic view on it. So it's totally okay that it is like it's wow. So yeah, maybe just dive a little bit into the main topic, the Africa Eco Race. So in the first season or episode of the Africa Eco Race special, we introduced the race. So you already know that it's one of the largest and longest and maybe also toughest rallies besides Dakar, and that it's kind of bit of the roots of the Dakar. I think it's fair to say that.
It's the original Dakar.
Yeah.
It's the original modern day Dakar as such.
Definitely.
The heritage,
so
is that route.
And I think also I have already talked with Joey Evans about the Africa Eco Race, because we've done both races, Dakar and Africa Eco Race. Is it? Yeah, it's just more like these old Dakar spirit. So it's kind of a little bit more supportive. Everyone wants to reach you the finish line and stuff like that. It's not like these tough FIM rules with factory teams racing and all that stuff. So how was your experience with Africa Eco Race? So you've done lots of rallies in different countries, in different areas, on different terrain. So just let's dive a little bit into your Africa Eco Race experience. And to mention that, we will put any of your links, your YouTube channel, your Instagram, whatever, we will put it in the show notes. So guys, and I really can recommend it, check it out, and especially the videos. I totally love it. I watch it if you want to get infected with rally sports or something like that. And then it's just the way to go. So yeah, you will find all the infos below.
Thank you. Gosh. Okay, so the Afro Eco Race. Brutal, incredible, horrific, amazing, disgusting, emotional, exhausting, just every single kind of descriptive word on the positive and negative side you could possibly imagine. Getting onto a bike and racing for that kind of distance day after day for 13 days was definitely difficult. I think one of the things that I really focused on to help me mentally was doing it one day at a time. Like, I wasn't doing a 13-day race. I was doing a one-day race.
Yeah.
And I had to get to the end of day one. And then the next day I'd get up and I'd do another day race. And I remember there's a bit, and I think in video part three or day three, where I'm like, we're not even going to talk about how many more days I've got to do. Just got a couple more.
Yeah.
And making it much more manageable for the brain. There's a lot of things that I've learned through doing Rally that have enabled me to go into that race set up for success. I think I definitely faced some skepticism from some people that I was going to be capable, whether I was going to be strong enough, big enough, good enough at riding, all that kind of things. A really easy example of this is Adventure Pulse, a huge publication in America, doing an article on me prior to the race when I announced that I was going to do it. And the headline is, "Against the odds, Vanessa signs up for the Africa Uri case." And you're like, really? Like, yeah. You know that they wouldn't put that title to a guy.
Yeah. That's really unfair. So,
yeah. Anyway. I appreciate them doing an article on me, but I would have liked them to have a little bit more support in my capability.
Yeah.
Because I really did train for that race. I had done, I think it was my 10th multi-day international rally since I did Romaniacs in 2021. So I really crammed in some training in the last couple of years. Physically, I did as much as I could to be into it fit. I've learned a lot about the management of my pain. My hip was going to be was definitely my weakest link. My navigation was solid. I had the right bike and all of my equipment, all of my nutrition was tried and tested. There was nothing that I was throwing in that was going to be new.
Yeah.
I knew what my gut was going to handle as far as, you know, my electrolytes. I knew what food I was going to eat. I know that I needed 6,000 to 8,000 calories a day. I had my support team. I knew my mechanic. My mechanic knew my bike. I'd set myself up. Preparation. A lot of people don't realize quite how much work it takes to get to the start line.
Yeah.
And I think people do often say that it's as hard to get to the start line as it is to get to the finish line. But it really is a colossal process.
And I think especially
getting yourself ready.
Even if the rally gets longer, then it's just even more preparation and more work. Because I mean, if you're doing a 3-day event, so I don't want to, make it smaller than it is, or it's a 3-day event can be super tough and you can have awesome experience. So for me, it was Dakar in a nutshell on three days of riding. So no question about it. But if you got a problem with your stomach and something like that, you can pull these 3 days through. It's not fun, but you can do it. But 2 weeks of racing, it's a whole different story. So
you have one bit of equipment that gives you a blister.
Yeah.
You can push through a day with a blister and getting raw hands, for example, but you can't push through 3 weeks of shredded hands.
Yeah.
I didn't get a single sore on my hands through 13 days riding.
Yeah.
And that was through a lot of focus on my riding position to make sure that my hands weren't getting overloaded.
Yeah.
And making sure that, you know, I had the little service hand mitts underneath my gloves, things like that.
Yes.
I used germaline on my hands every single night, which is like, I've actually got it right here by my desk. This is like magic stuff. At some point soon, I'm going to do a video of my you need to know things for the desert.
Yeah.
But things like sleeping. The desert is not a lovely, soft, sandy base. You need a really, really good roll mat.
Yeah.
So I have a big Van Gogh self-inflating 15 mil roll mat. I have multiple sleeping bags. I use massive ear defenders that you'd have next to a military aircraft and earplugs. I have an eye mask.
Yeah.
I take melatonin, which is the hormone that helps you. Not hormone. Is it hormone? Chemical, whatever melatonin is that helps you
sleep. It helps to get you sleep. Yeah, something like that. Yeah.
Everything you can do to make sure that you are helping your body get to the end. Like muscle creams, arnica, magnesium, all of these things.
Yeah.
Yeah.
That's really, really a very, very big part of rally, what you mentioned, which is normally not talked about. You see the pro guys doing crazy stuff in the dunes, and then they're having the mechanics, and you're thinking about the rally bike, and you have to get an RFR factory, something, machine and all that stuff. But it's very often when it comes to the point, it's about the more little things. So how you maintain your body, what do you eat, how to avoid, as you mentioned, the blisters, which cream you use. Don't bring any even electrolyte drink you haven't tried before. Don't bring it to rally because it can really mess you up. And that's so important. But for me, I like for myself testing things out and finding getting advice from people who have done or have more experience, but also finding a little bit of my way in all the suggestions to find out what works for me. So that's really for me. It's a kind of a fun part I like for doing the preparation, because it's like having this goal, and every time I can make a little more step to reach the goal. So yeah,
and everybody is totally different. So yeah. What works for my body isn't going to work for somebody else. Like I know, for example, like my rucksack, really, really comfortable, but my spine completely sticks out. I'm quite thin. And so my spine sticks out. I have to tape my spine to be able to take the weight of the camelback and food, etc., on my back for this length riding. But you learn that the hard way. By day 3 or 4, your skin starts to come off. Your skin starts to come off on your back. You're not going to have a rucksack still on day 10. You're going to be bleeding mess. It's all learning your body and what works for you. And even things like on the electrolytes, you mentioned just now, don't take something that you've not tried before. But having electrolyte, you know, sat at home or going out for a little mountain bike ride and thinking, yeah, that was all right, is very different to having the full doses of electrolytes for 2 days in under high intensity.
Yeah.
You like properly need to put it in your body and test it before you take yourself out into those environments. And it's those little things, like my med box that I took with my kit. So I took my Land Rover Barlow Defender towing a trailer with my mechanic and 2 girls that helped me on the content and sort of looking after me. I had a med kit that was probably nearly a meter wide, 40 centimeters high, for every eventuality that you could possibly think of that one of the four of us would need. Because if my mechanic got sick,
you were in
that's
trouble.
Me done. Like my foundation, my support team is all part of me making it to the finish line. And I had, you know, courses of antibiotics, allergy creams, constipation, dyrolytes, bandages, everything I could possibly think of in this kit to prepare for all the different eventualities.
So it was kind of the size of a Malemoto box, I guess. So where the Malemoto guys have to get everything inside for the rally. So yeah, it's just about preparation. So, but you mentioned your team. So you've organized your own team, or have you been doing it with a kind of a team where you rent yourself in?
So for previous rallies, I have done a mixture. Some I have rented a bike, because like when I did the Tunisia Desert Challenge, I didn't have a bike with a big nav tower. And you can do Enduro Cup. I did Rally du Maroc Enduro Cup, which is a enduro bike, very minimal modifications. It's quite heavily regulated, but effectively with a road but bolted on handlebars, and so you get all of the vibration and the weight on the bars. You know, it was fine. I did Rally du Maroc, but I wanted to then, it's a journey for me. I confirmed that I enjoyed it. Now I want to try with a nav tower on the top, which goes onto the frame of the bike, so your handlebars are lighter and freer. So I hired a beater from Desert Rose Racing, and I did it with their support. I always do these rallies with a mechanical support. I have unbelievable respect for the Malemoto guys. That's not me. You know, my evenings I need to be managing my pain and trying to get my body be able to go to the next day. I want someone that I can really trust looking after my bike. So I've always had the support team. I tended to always use Desert Rose Racing. They're a really good option. They have bikes that you can hire, and I trust Joe the mechanic unbelievably. And then I've done other ones where I've taken my bike and Joe has looked after my bike. So I ended up buying the KTM Rally replica for the Morocco Desert Challenge last year. And that was, oh my goodness, it's a dream bike. It is the glove for the desert. A lot of people go on and you can, you know
that bike. You're bringing me into trouble when you're telling me this right now.
Watch my YouTube review on this bike. Seriously.
It's... Yeah, I've done it.
So, sorry.
Yeah. Oh, no.
So you can do a lot of these events on an enduro bike turned up into a rally bike. And I looked into all of this. It's actually really expensive to turn an enduro bike into a rally bike. You're putting a lot of extra load stress onto a motorcycle that wasn't designed to do that. It hasn't got the same, you know, swing arm, gearbox. There's full-on variations in the rally replicas. And I kind of weighed up the cost and I just went, you know what? I'm in. I'm obsessed with rally. Yeah. I'm going to buy this bike and I'm never going to sell him. I have absolutely no intention. I want to be that crazy 85-year-old, if I live that long, that has a rally bike in her garage.
Yeah,
maybe by then it will be in my sitting room so I can perfect. See it. Perfect. I won't be very mobile. But.
I totally support that. That is really, really amazing. Wow. Yeah, I think so too. You can do a lot of rally stuff with enduro bikes, especially so all the most of the European rallies or on the European continent, they maybe... even a little bit easier with the enduro bike because it's getting a little bit better around the corners and the technical stuff and like that. But when it comes to the desert stuff, then the RFR is the...
Totally agree. Yeah. The RFR is wasted in Europe. You don't need it. An enduro bike turned up is absolutely ideal and definitely cost effective because you don't need the same scale. But when you're going off into the desert... I think for me, having had a couple of days where I've been rescued... I just didn't want to have that again. And I wanted to get the most reliable bike I could as well.
Yeah.
And I think it can be quite intimidating for someone thinking I want to get into rally and then being like, yeah, but an RFR is like 30,000 or something crazy. Like, I can't justify that. You do not need that bike to get into rally.
No.
You probably listening, if you're listening to this, you probably have a bike in your garage already that you could do rally on.
Yeah.
Like there's so many events. There's like Rally Motor in the UK. You've got the Bosnia Roadbook Training Camp, which I think you mentioned you're doing this year. You can do that on a Africa Twin or a GS or to get quite yourself open, into the roadbook, how it works. Like that Bosnia Training Camp was fantastic fun. I did it last year.
Yeah.
Absolutely amazing. There's so many ways to get into it that's a lot more affordable. And I think there is... sometimes an elitism that the Dakar is the only rally.
Yeah.
No, it's not. So many rallies that are arguably more fun, better, considerably cheaper, and way more accessible for the rest of us mere mortals. There's so much out there. That is a very big, incredible, famous, notorious event. But don't think that's the only option.
Yeah, that's such a good point. So I've discussed with a lot of guys who are doing rallies. So one of these is doing Dakar next year. So, but we've discussed it back and forth. So if someone comes to you like a ferry or stuff like that and said, listen, you will get a budget for even one Dakar. You have to do rally with it, but if it doesn't matter if you do 10 races or if you do one Dakar, what would you do? And I come up with, the Dakar is cool. And it's just like, if you say I've done the Dakar, everyone is, oh, wow, he's done the Dakar finisher. But I think I wouldn't do Dakar. So there are so many races. I could go years of doing different races for the budget, what one Dakar will cost. So, there are so many options. They're really cool options, which are fun to do. And yeah. So, but looking back on the Africa Eco Race, so you've done 13 days of racing. You've had a show start in the Monaco, and then you're making your way and ending at the famous Lake Rose in Senegal. So it's just like for everyone who's dreaming of Dakar or doing the real Dakar, that's the race to go to. And if you would sum it up, maybe compared to other rallies, so does the Africa Eco Race stand out in a special way for you? If you have to sum it up, the experience, so you've done it a little bit beforehand, so that it was like kind of any emotional stuff you can imagine.
I think the sheer scale of how long it is means that when you make it to that last couple of K going into Dakar, the emotion that you have for how hard you had to fight to get there This year, 54% of the motorbikes finished every single stage.
Oh, wow.
So that's finishing every single stage. You're allowed to finish with two non-finished days.
Okay, yeah.
But 54% finished everything, every single day, which I did. And that feeling of having made it to the finish line, when you think back of the heritage, the amount of people that have fought to get to that finish line, and then you think back across the 13 days, which is a complete blur, it just feels like a painful mess. And the scenery, the variation as you go from Morocco and then Mauritania, Senegal, you get all this colour and vibrance back, the amount of camels and donkeys you've seen. You are just, I was a complete carnage mosh up of emotion on the finish line.
Yeah.
I didn't know whether to scream or cry or cheer, or I was just completely overwhelmed with the fact that I'd made it. And I always knew I was going to make it. I didn't know that. I had so much self-doubt, but I kept telling myself, I've trained, I'm ready. Just keep fighting. And I just couldn't quite believe that I'd made it. Now, I thought the Africa Eco Race was an incredible event. The organization, the route, the road book, the navigation of it. It was a beautiful, beautiful event. I think your question sort of asked me whether it was like my favorite of the rallies that I've done. I would probably say that Gert Dusen's events, the Morocco Desert Challenge and the Tunisia Desert Challenge, but the Morocco Desert Challenge is probably my ultimate favorite rally that I've done. His attitude to it is that this is a holiday. And you're like, that's a good point. This kind of is actually a holiday for most of the people that are there. And he's like, I want you to enjoy it. So I want you to have a decent shower and a really nice dinner and a steak. And the kind of, it takes a bivouac and just ups it a little bit. But the terrain, the navigation is brutal. Long days, no road liaison. Who wants to do road liaison?
It's horrible, boring.
But the Africa Eco Race to me was just an unreal experience that I will never forget. And I think, sadly, as a female in the motorsports industry, and as a female who, you know, is a small blonde with naturally long eyelashes, whatever, I often get judged book by the cover, and people will just dismiss me as not a capable rider or not credible, blah, blah, blah. And there's just an element of, well, I finished the Africa Eco Race.
Wow.
And no one can argue that. It doesn't matter if you finish the Morocco Desert Challenge or Tunisia or Dinaric or whatever. But when you say the Africa Eco Race, it's like, all right, yeah fair play.
So that's, I mean, it's close to Dakar. It's really, really cool. So maybe a last point. If we manage to get someone infected now, and that someone is out there which has the idea grown in his mind that he has to do the Africa Eco Race one day. And I warn you, it is like a worm. If you get it in your head, then it will never get out until you have done it. So, but that's a good thing. And if you could draw kind of a plan or a few steps to follow, what would you recommend if someone starts from riding maybe off-road, but now he was getting into rally and once has this big goal doing the Africa Eco Race? What would you recommend? What would you say that's the best way to prepare, do this and that? And what would your be advice for people like that?
Okay, so the underlying requirement is going to be your fitness and your nutrition. If you are not fit enough, it doesn't matter how good you are at riding, you will not make it to the end of a rally. So from now, start thinking about your fitness, because you're not going to change that overnight. And then over the next few months, year, try and find some events that you can do that are going to help you towards rally riding. So navigation is going to be a really important one. If you are going fast in the wrong direction, it is pointless. And getting lost costs a lot of time. So being accurate on your navigation is going to really help. So find some roadbook events near you, places I don't know about about for you, but in the UK, there are some roadbook events that you could do just to get your head into that roadbook. There are some really good, considerably more affordable rallies across Europe that you can do. Ones like the Bosnia Training Camp is a fantastic one. You can rock up there with a group of friends on basically any bike that can go off-road, bolt on even a sandwich box with your roadbook in it, and you've got 300-400 kilometers of off-road riding every day for a week.
Yeah.
Staying in a nice hotel, amazing camaraderie, good support, etc. You've got events like the Dinaric Rally, slightly more challenging terrain. Basically, just have a look at some of the rallies that are accessible in your location or not too far away and get yourself signed up. Like, you've got the Onosar Dakar in Portugal. That's another great one that you could do. There are some really cool events. When it comes to the sand and going into the desert for the first time, I had never been in dunes until I did my first rally. And I remember a journalist interviewing me at Tunisia the day after I got rescued. And 32 vehicles got rescued that day. And he turned around to me and he was like, so do you think that maybe you've bitten off more than you can chew and that you've been a bit reckless and a bit dangerous signing up for this event? And in my head, I wish I'd had more courage back then. But in my head, I was thinking, well, have you asked all the other 31 people that got rescued this? They're all guys. I'm guessing you didn't. And I just turned around to him and I said, well, what safer way to go into the desert is there than paying someone to monitor you on a tracker and have a helicopter on standby?
Yeah. Yeah, that's totally true. Yeah.
There isn't a safer way. You're paying your entry. You've got your race insurance. Go and give it a go. There are some really cool training boot camps you can do in places like Morocco. I know Desert Rose Racing do them. I think Nomadas do them. There's a few companies that will do a boot camp in the dunes in Mazuga type places.
Yeah.
If it will help your confidence, go for it. But if you're confident on a bike and you're fit, gosh, you'll fall off a few times when you start, but you'll figure it out pretty quickly. You'll follow somebody else's tracks, follow someone else. You'll pick it up. And I think the world makes rally seem really inaccessible. It is completely accessible. If you've got a love for motorbikes, a slightly sadistic arm for self-torture, wanting a bit of adventure, then rally is going to be absolutely amazing for you. And you can go do it.
Ah, perfect. Yeah. And to be honest, the rally scene, the whole rally scene, it's really open-minded. So if you're taking your first steps there, and you will get in touch with the first people. I've never experienced a single soul which wasn't there to help me, to give advice, or at least to pass your contact or ask this person or look at this event or whatever. So you will find your way there. So it's really cool.
Definitely agree.
Yeah.
And my inbox is always open. If you've got any questions, find me. No, the girl on a bike. Yeah. Instagram, Facebook is probably the easiest one for messaging.
Yeah.
Drop me a message and I'll try and help you out too.
And check out the videos. You will get lots of inspiration there, lots of knowledge, lots of experience there, what you've experienced on so many different rallies, so that you will get really, really kind of big appetites and lots of information there.
A really good one on how to roadbook navigate, actually. I'd recommend that video.
Yeah, I watched this. So I can't train a lot of roadbook here, but so I've watched videos like your videos and other guys who are explaining how they do it, and then playing the Dakar game on the PlayStation with the roadbook. So it's really cool. Even Tobias Epps is training with the Dakar game on PlayStation for roadbook. It's quite nice. So you will find a way anyway. So Vanessa, really thank you so much for being here. I really enjoyed the talk we had, the conversation, amazing. Do you have any rallies on the menu for this year? Is something coming up or you can't tell, maybe? Then it's totally okay.
I do. I have 4 books this year. Yeah. Now, I live with a lot of pain. The extreme motorcycle side of things is something that I'm having to be a lot more realistic about. I need to live in my home for the rest of my life, i.e. my body. And so I'm not leaving motorcycles at all. There is going to be a lot of motorcycles to come, but I am starting to continue my journey into 4 wheels. So last year I did the UK series in the Land Rover Defender Bowler Rally Car. This year I've got 4 across Europe. So one in France, Spain, Iceland, and then a exciting one that I can't mention where it is, that's a big bucket list towards the end of the year.
Wow. So we stay tuned.
It's going to be bigger.
Yeah. Wow. Amazing. Yeah, so thank you again, and I really wish you all the best luck for your health, for your rally, for your motorcycle stuff, and we will keep you followed on YouTube, on Instagram, wherever. Vanessa, thank you so much for taking your time, for being here. It was an honor for me, and yeah, maybe looking forward to have you back here one day, because I guess there are lots of nice topics to talk about.
Amazing. Thanks for having me on. Thanks everyone for listening.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another, and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.